Herzlich willkommen zu True Crime Geschichten weltweit. Heute gibt es einen Mordfall, der zuerst sehr eindeutig aussah und dann zu einer weltweiten Fahndung führte. Es ist der 23. August 1897 in Berlin. Kurze Einordnung an dieser Stelle. 1897 gab es noch das Deutsche Kaiserreich und eine konstitutionelle Monarchie, also keine absolute Monarchie, sondern es gab eine Verfassung, an die sich der Monarch halten sollte. Staatsoberhaupt und deutscher Kaiser war Wilhelm II. Was ist alles so passiert in dem Jahr? 1897 hat Rudolf Diesel überall verbreitet, dass er den Dieselmotor erfunden hat. Der Roman Dracula wird veröffentlicht. Felix Hoffmann erfindet Aspirin und kurze Zeit später Heroin, damals als Medikament, nicht als Droge. Thomas Edison lässt sein Kinetoskop patentieren. Das ist ein Vorläufer des Filmprojektors. Und das erste Starluftschiff hebt ab. Die Rechte daran kauft später Graf Zeppelin. Soweit zur Einordnung. Es ist nun also der 23. August im Jahr 1897 und wir sind in Berlin. Ein Bankier geht zur Berliner Polizeiwache, denn er macht sich Sorgen um zwei Kundinnen. Sie haben beide ein ordentliches Vermögen und sind seit mehr als einer Woche nicht mehr zu ihm in die Bank gekommen. Das sei überhaupt nicht die Art der beiden Damen gewesen. Er macht sich deswegen so große Sorgen, dass er selbst nach dem Rechten sehen wollte und zu dem Mietshaus fuhr, das den beiden Frauen gehörte und in dem sie aber auch wohnten. Das Haus war in der Königgrätzer Straße 35. Heute gibt es diese Straße nicht mehr. Sie wurde inzwischen in die Stresemannstraße umbenannt und ist in Kreuzberg. Damals, 1897, war das noch der vornehmste Teil Berlins. Heute ist das etwas anders, aber damals war es the place to be. Zurück zur Geschichte. Der Bankier fuhr also nach Kreuzberg zu dem Haus. Da traf er aber nicht auf die beiden Damen, sondern auf einen Mann, der sich ihm als Josef Gönczi vorstellte. Er hatte einen Laden im Erdgeschoss des Hauses angemietet und da ein Schuhgeschäft eröffnet. Er behauptete, dass die beiden Hauseigentümerinnen nach Hannover gefahren seien und später weiter nach Paris wollten. Angeblich hätten sie ihn vor der Abreise noch zum Hausverwalter gemacht und gebeten, die Glaslampen und die dazugehörigen Leitungen in ihrer Wohnung zu reparieren. Deswegen hätte er auch den Schlüssel zu der Wohnung der beiden Frauen. Dem Bankier kam die Geschichte komisch vor, aus mehreren Gründen. Dafür müssen wir uns anschauen, wer diese beiden Frauen waren. Auguste Schulze war Witwe, 73 Jahre alt und lebte mit ihrer Stieftochter Clara Schulze zusammen. Der Mann war vor ein paar Jahren verstorben und hatte beiden Frauen viel Geld und einige Grundstücke hinterlassen. Clara war seine Tochter aus erster Ehe, 56 Jahre alt, nicht verheiratet und hatte keine Kinder. Beide Frauen teilten sich eine Wohnung im zweiten Stock des Hauses. Der Bankier kannte beide gut und sagte, dass beide schon seit vielen Jahren nicht mehr verreist sind und ihm sicher davon erzählt hätten. Sie holten auch immer nur sehr kleine Mengen Bargeld und hätten schon allein deswegen in die Bank kommen müssen, um mehr Geld für so eine Reise zu holen. Außerdem waren die beiden auch dafür bekannt, extrem misstrauisch zu sein. Deswegen kam es dem Bankier komisch vor, dass sie einem neuen Mieter ihre Wohnungsschlüssel geben würden und ihn sogar zum Hausverwalter machten. Der Bankier durfte noch nie in die Wohnung, obwohl er beide Frauen schon lange kannte und regelmäßig sah. Dann hat der Bankier auch noch mit ein paar anderen HausbewohnerInnen gesprochen und sie sagten auch, dass die beiden Vermieterinnen verreisen wollten. Deswegen hat er dann erstmal nichts unternommen, aber ein paar Tage später gab es Gerüchte, denn es kam ein komischer Geruch aus dem Keller. Es roch nach Verwesung. Und dann machte sich der Bankier wieder Sorgen und ging schließlich zur Polizei. Und der Polizeileutnant nahm das dann durchaus auch alles sehr ernst, denn auch er hatte schon davon gehört, dass irgendetwas in dem Mietshaus nicht stimme. Denn die Zeitungsausträgerin, der Bäcker und der Kohlemann hätten die Schulzes seit Tagen nicht mehr gesehen, da niemand die Wohnungstür öffnete. Und wenn man so eine Reise zur damaligen Zeit plant, wie zum Beispiel nach Paris, dann hätte man doch vorher Bescheid gesagt und zum Beispiel die Zeitung abbestellt. Also fuhr jetzt auch der Leutnant mit zwei Beamten zu dem Haus in der Königgrätzer Straße. Da der merkwürdige Geruch aus dem Keller kam, gingen sie natürlich genau dahin. Der Kellerraum war allerdings mit einem Spezialschloss verriegelt. Also kam ein Schlosser, der allerdings an dem Schloss scheiterte. Deswegen wurde dann das Türfutter entfernt. Dann konnten sich zwei Beamte in den Raum reinzwängen. Obwohl es 1897 war, sah der Kellerraum jetzt nicht gerade typisch für diese Zeit aus. Denn da wurde keine Kohle oder Kartoffeln oder sowas gelagert. Der Keller wurde früher auch als Wohnung vermietet und Holzdielen wurden auf dem Boden ausgelegt. Deswegen war es jetzt auch besonders merkwürdig, dass da jetzt ein riesiger Haufen Erde auf dem Boden lag. Daneben stand eine Schaufel. Die Beamten fingen an zu graben und es kamen zwei Kisten zum Vorschein, in jeder eine Frauenleiche, jeweils in ein schwarzes Wachstuch gehüllt. Die Opfer waren Auguste und Clara Schulze. Die Spurenlage war eindeutig. Die Leichen waren zum Teil schon verwest und lagen wahrscheinlich mehr als eine Woche in der Kiste. Beide Schädel waren eingeschlagen, das Stirn- und Nasenbein jeweils zertrümmert und bei Auguste wurde der Unterkiefer gebrochen. Als Tatwaffe kam ein Beil oder ein Totschläger aus Eisen in Frage. Beide Opfer hatten viel Blut verloren. Da andere HausbewohnerInnen sagten, dass der Schuhladenbesitzer Gönczi sich vor einigen Tagen Erde liefern ließ, gerät er ziemlich schnell ins Visier der Ermittler. Er behauptete dann gegenüber anderen MitbewohnerInnen, dass er unter dem Schuhladen Wein lagern wollte. Um die Flaschen dann sachgerecht lagern zu können, hätte er sich die kühlende Erde bestellt und in den Keller kippen lassen. Also durchsuchte die Polizei zuerst den Schuhladen. Direkt dort fanden sie keine Blutspuren, aber hinter der Ladentheke lag ein Teppichläufer. Auf den ersten Blick waren da auch keine Blutspuren zu sehen, aber im Kriminallabor kam etwas anderes raus. An dem Stoff waren einige Blutstropfen. Die ErmittlerInnen gingen davon aus, dass das auch der Tatort war und die beiden Frauen im Laden angegriffen wurden. Das Motiv? Sehr einfach, es ging wahrscheinlich um Geld. Beide Frauen galten ja als sehr vermögend und waren es ja auch. Also hatte es der Mörder wahrscheinlich auf das Geld abgesehen. Der Bankier, der auch zur Polizei ging, schätzte das Gesamtvermögen der beiden Opfer auf 1,5 Millionen Mark. Davon lag eine halbe Million Mark auf der Bank, aber der verstorbene Ehemann hatte den beiden Frauen ja noch mehr hinterlassen. Er war Bauunternehmer und hatte mehrere Gipsbrüche im Raum Spremberg in der Niederlausitz. Das ist etwa auf halber Strecke zwischen Cottbus und Bautzen nahe der heutigen deutsch-polnischen Grenze. Dazu kamen dann noch 180 Morgen Wiesenland und drei Grundstücke in Berlin. Dazu zählte auch das Haus in der Königgrätzer Straße, in dem die beiden Leichen gefunden wurden. Das Motiv ist also schnell gefunden, aber der Täter war wahrscheinlich schwer enttäuscht. Denn die beiden Frauen hatten das Geld nicht zu Hause. Da war nur etwas Schmuck, wenig Bargeld und ein paar Aktien im Wert von wenigen tausend Mark. Die Nachbarn wussten das, denn die beiden Frauen galten eben auch als geizig und misstrauisch. Sie ließen insgesamt auch nur sehr wenige Menschen überhaupt in die Wohnung. Auguste war Witwe und Clara nie verheiratet. In die Wohnung durften daher nur die Zeitungsfrau und der Kohlemann. Sie verließen das Haus auch nur sehr selten und wenn, dann gingen sie eben zu dem Bankier am Alexanderplatz oder zu dem anderen Haus, das ihnen gehörte, in der Prenzlauer Allee. Aber was war nun mit den beiden Frauen passiert? Es gibt einen letzten Zeugen. Ein Hausbewohner hat die beiden am 14. August 1897 vormittags das letzte Mal lebend gesehen. Der Gastwirt Hinz hatte sein Lokal direkt neben dem Schuhladen von Gönczi. Der hatte sich ihm auch als Mieter nebenan vorgestellt und war öfter bei ihm in der Kneipe, so auch an dem Tag. Gönczi saß in der Kneipe, guckte aus dem Fenster und sah Clara Schulze über die Straße gehen. Er stand auf und ging raus. Der Schuhhändler sagte dem Wirt, dass er noch etwas mit der Frau zu besprechen hätte. Zwei Stunden später kam er zurück in die Kneipe, wirkte erhitzt, hat sich ein Bier bestellt und sei dann nach Hause gefahren. Als gegen Mittag der Kohlemann an der Tür der Frauen klingelte, machte niemand auf. Daher geht die Polizei davon aus, dass die Frauen dann schon tot waren. Etwas merkwürdig ist aber, dass der mutmaßliche Mörder vier Tage später nochmal zurückkam. Er hatte ja nach dem Mord den Schlüssel zur Wohnung und wusste schon, dass da nichts weiter zu holen war. Also warum kam er zurück und ist das Risiko eingegangen, dass ihn dann ja noch mehr Zeugen im Haus sehen könnten? Wahrscheinlich wollte er die Leichen verschwinden lassen. Vielleicht wollte er die Opfer auch etwas tiefer unter dem Erdhaufen begraben oder er dachte wirklich, dass ihm die Mieter die Hausverwalterlüge abkaufen würden. Dann hätte er die Miete einnehmen und so noch etwas mehr Beute machen können. Aber die Leute stellten Fragen und gaben sich mit seinen Antworten nicht zufrieden. Aber jetzt gab es auch erst nochmal ein ganz anderes Problem für die ErmittlerInnen, denn der Tatverdächtige war verschwunden. Bei den ersten Ermittlungen kam dann auch schon raus, dass wahrscheinlich wirklich das Geld das Motiv für die Tat gewesen war. Josef Gönczi hatte den Schuhladen ja erst eröffnet und schuldete einem Tischlermeister noch 1.400 Mark für die Einrichtung des Ladens. Einen Tag, nachdem die beiden Mordopfer das letzte Mal gesehen worden waren, ging Gönczi zu dem Tischler, um seine Schulden zu bezahlen. Außerdem hatte er ihm mehrere Aktien angeboten. Wie sich später herausstellte, waren das Aktien, die vorher den beiden Damen gehörten. Der Verkauf der Aktien scheiterte scheiterte aber, da eine Bank die Wertpapiere nicht abkaufen wollte. 3 Tage später kam er dann wieder zum Tischlermeister, dieses Mal um nach einem Darlehen zu fragen, weil er dringend verreisen müsse. Der Tischlermeister war aber genervt und ließ ihn einfach abwimmeln. Obwohl er also kein Geld hatte, war er trotzdem auf der Flucht und das relativ erfolgreich. Ein paar Zeugen haben ihn aber noch gesehen. Denn an dem Abend, an dem er auch bei dem Tischlermeister war, verschwand er noch mit seiner Frau zusammen. Ein Bekannter sah die beiden morgens um 2 Uhr am Bahnhof in Frankfurt-Oder. Beide blieben wenigstens bis 6 Uhr morgens in Frankfurt und fuhren dann Richtung Cottbus. Andere Fahrgäste konnten sich noch an das gesuchte Ehepaar erinnern. Auf dem Bahnhof soll der Verdächtige nach der schnellsten Verbindung nach Paris oder Brüssel gefragt haben. Er wolle sich angeblich die Weltausstellung in Brüssel ansehen, hat er damals gesagt. Das Bahnpersonal soll ihm dann noch gesagt haben, dass er dann völlig in der falschen Richtung unterwegs sei. Er sagte daraufhin, dass er erst noch eine Schwester in Cottbus besuchen wolle. Obwohl es an dem Bahnhof so viele Zeugen gab, verlor sich die Spur des Ehepaars dann wieder. Eine Beschreibung der beiden Personen und ihres Hundes, sie hatten nämlich noch einen Wolfsspitz dabei, ging an alle Polizeistationen und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch an alle deutschen Konsulate, Polizeibehörden und Zeitungen im Ausland. Wer war nun der Mann? Josef Gönczi war zu dem Zeitpunkt 45 Jahre alt und stammte ursprünglich nicht aus Berlin, sondern aus den Siebenbürgen. Er war dann in Rumänien zur Schule gegangen und hat eine Lehre als Schuhmacher absolviert. 1872 zog ihn dann das Militär ein. Nach 3 Jahren desertierte er aber, weil er Streit mit einem Feldwebel hatte. Außerdem hatte er Armeeeigentum gestohlen, wurde festgenommen und zu 4 Jahren schwerem Kerker auf der Festung Theresienstadt verurteilt. Nach der Entlassung fing er dann wieder als Geselle bei einem Schuhmacher an. Danach führte ihn sein Weg nach München. Auch da arbeitete er als Schuhmacher und lernte auch seine spätere Frau kennen. Sie war 3 Jahre älter als er und beide heirateten dann 1891 in Budapest. 2 Jahre später zog das Paar dann nach Berlin. Dort war er zuerst angestellt, bis er sich 5 Jahre später und damit 4 Monate vor den Morden selbstständig machte. Wie ging es danach weiter mit den beiden? Es vergingen erstmal ganze 2 Jahre, in denen sie auf der Flucht waren. Dann im August 1899 fiel einem Besucher des deutschen Generalkonsulats in Rio de Janeiro der Steckbrief ins Auge, auf dem auch Bilder des Ehepaares waren. Der Mann hatte das Paar schon mehrfach gesehen. Obwohl die Polizei sofort verständigt wurde, konnte das Paar wieder fliehen, dieses Mal aber nur wenige Wochen. Das Ehepaar war nicht weit gekommen und wurde noch in Rio de Janeiro verhaftet und nach Deutschland geschickt. Den Hund hatten sie zu dem Zeitpunkt übrigens immer noch, durften ihn aber nicht mitnehmen. Jetzt kam raus, dass das Paar wirklich von Frankfurt-Oder über Köln und Aachen nach Brüssel weitergereist war und dort für mehrere Wochen untertauchte. Erst danach gingen sie in Antwerpen auf ein Schiff, das sie nach Brasilien brachte. Im April 1900, also fast 3 Jahre nach den Morden, ging dann der Prozess los, und zwar vor dem Schwurgericht des Landgerichts Berlin I. Auch die Frau wurde angeklagt, bei ihr ging es um Beihilfe und Begünstigung 2er Morde. Josef Gönczi stritt erstmal ab, die beiden Damen ermordet zu haben. In der Zwischenzeit hatte die Staatsanwaltschaft aber einige Indizien gesammelt. Es konnte zum Beispiel auch bewiesen werden, dass er verschwundene Wertgegenstände der beiden Opfer versucht hatte zu verkaufen. Seine Frau sagte vor Gericht, dass er an dem Morgen des Tattages die Wohnung sehr früh verlassen hatte, und zwar mit einem Beil. Und nach einem Gerichtsmediziner kam auch genau das als Mordwaffe in Frage. Dann verstrickte sich der Angeklagte immer weiter in Lügen und er trat vor Gericht nicht gerade glaubwürdig auf. Er versuchte die Schuld anderen zuzuschieben, und zwar dem Gastwirt Hinz und dem Hausverwalter der Prenzlauer Allee. Die beiden hätten die Frauen im Affekt getötet. Dann soll ein anderer Schuhhändler aus Brüssel aufgetaucht sein, der seit Jahren ein Verhältnis mit Clara Schulze gehabt haben soll. Alle drei sollen ihn dann als Sündenbock auserkoren haben, um ihre eigene Tat zu vertuschen. Sie sollen ihm 10.000 Mark angeboten haben, wenn er schnell aus Berlin verschwinden würde, aber von dem Geld habe er natürlich nie etwas gesehen. Der Richter konfrontierte dann den Gastwirt vor Gericht mit den Vorwürfen, der alles abstritt, und auch andere Zeugen sprangen ihm direkt zur Seite. Aber der Angeklagte hatte immer noch einen Trumpf im Ärmel, denn bei der Polizei kam ein Bekennerschreiben an. Ein Louis Schulz hatte die Tat gestanden. Aber auch diesen vermeintlichen Entlastungszeugen bügelte die Staatsanwaltschaft einfach ab, denn es gab insgesamt 18 dieser Briefe, also 18 Geständnisse von unterschiedlichen Menschen. Alle kamen von Wichtigtouren oder psychisch gestörten Menschen, die regelmäßig von der Berichterstattung über spektakuläre Mordfälle angelockt würden. Bei dem Louis Schulz kam dann noch dazu, dass er ein Alibi hatte. Er war nämlich zu dem Tatzeitpunkt nicht mal in Deutschland. Da Gönczi nicht gestanden hatte, blieben in dem Prozess aber ein paar Fragen offen. Zum Beispiel, ob seine Frau wirklich keine Ahnung von den Morden hatte. Nach einem Kreuzverhör war sich aber der Staatsanwalt sicher, dass sie keine Ahnung von dem Verbrechen hatte und die Geschworenen kamen zu dem gleichen Schluss. Die Polizei hatte aber zwei Täter vermutet, denn warum war das eine Opfer nicht weggelaufen, während das erste Opfer niedergeschlagen wurde? Da wäre ein zweiter Täter die einfachste Antwort. Aber das Gericht war froh, überhaupt einen Schuldigen gefasst zu haben und ließ die offenen Fragen dann einfach unter den Tisch fallen. Josef Gönczi wurde dann wegen zweifachen Mordes in Tateinheit mit Raub zweimal zum Tode verurteilt. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst mir gerne ein paar Kommentare da und schreibt mir auch gern, was euch für Fälle interessieren.